Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Rainer Brandes. Herzlich willkommen. Die meisten dürften die Stimme von Matthias Miersch noch nicht so im Ohr haben. Doch jetzt können wir sie uns langsam mal einprägen, denn der SPD-Abgeordnete aus Hannover ist seit heute offiziell Generalsekretär seiner Partei.
Ich werde nicht bequem und ein einfacher Ja-Sager sein,
sagt Matthias Miersch. Wir stellen ihn gleich vor. Der Polizei ist, so sagt sie es selbst, ein großer Schlag gegen sexualisierte Gewalt an Kindern gelungen. Und Ungarns Premier Viktor Orban inszeniert sich selbst in Straßburg auf einer großen Pressekonferenz. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr hören wir, wie sich der US-Bundesstaat Georgia auf eine Präsidentschaftswahl unter Polizeischutz vorbereitet. Eine Überraschung hatte die SPD-Spitze heute Mittag dann nicht mehr zu präsentieren. Dass Matthias Miersch ihr neuer Generalsekretär werden sollte, das war ja gestern schon durchgesickert. Trotzdem hat sich gelohnt, heute zuzuhören, wie er sich präsentiert hat, nämlich kämpferisch und selbstbewusst. Katharina Hamberger war für uns dabei.
Schon seit dem Wochenende weiß Matthias Miersch von seiner neuen Aufgabe.
Jetzt, so nach zweimal Schlafen, ist mir klar, das ist echt eine große Herausforderung. Und die will ich mir stellen. Und mit voller Kraft und mit vollem Einsatz,
sagte der neue Generalsekretär der SPD, der bis zur offiziellen Bestätigung durch einen Parteitag noch kommissarisch im Amt ist. Der 55-Jährige löst damit den 20 Jahre jüngeren Kevin Kühnert ab, der gestern in einem offenen Brief seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, aus gesundheitlichen Gründen. Auch für den Bundestag will er nicht mehr kandidieren.
Es war ein schwerer und es war auch ein sehr, sehr bewegender Tag für die Sozialdemokratie gestern, das muss man wirklich sagen.
So Co-Parteivorsitzende Saskia Esken. Sie und Lars Klingbeil hatte Kühnert schon am Wochenende informiert. Nun galt es schnell, einen Nachfolger zu finden, um auch wieder kampagnenfähig zu werden. Wie in anderen Parteien auch, gehört es zu den Aufgaben eines Generalsekretärs, unter anderem die Wahlkämpfe zu managen. Bis zur Bundestagswahl ist es nur noch rund ein Jahr hin, wenn denn die Ampel noch bis dahin durchhält.
Wichtig ist für uns gewesen, dass wir eine Person haben, die sofort einsatzfähig ist. Wir stehen vor einem wichtigen Jahr, wir stehen auch jetzt vor einer wichtigen Woche mit der Parteivorstandsklausur. Und uns war wichtig, dass wir jemanden haben, der die Professionalität, die Klarheit, die Erfahrung und auch den Kompass mit sich bringt, als Generalsekretär das Haus, die Kampagne und mit uns zusammen die Partei führen zu können,
beschrieb Co-SPD-Chef Klingbeil das gesuchte Profil. Miersch machte auch heute gleich deutlich, wie er das Amt ausfüllen will. 4 Punkte seien für ihn zentral. Der Kampf gegen Rechtsextremismus, das Zusammendenken von Ökologie, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, ein Staat, der in Zukunft und Zusammenhalt investiere, und als 4. Punkt nannte Miersch,
dass diese März-CDU so, glaube ich, alles verkörpert, für das ich nicht stehe.
Offenbar auch ein Punkt neben seiner Vernetzung innerhalb der Partei, der ausschlaggebend war für die SPD-Vorsitzenden, ihn auszuwählen. Die nächste Bundestagswahl werde vor allem stattfinden auf dem Feld der Wirtschafts- und Industriepolitik, so Klingbeil.
Und das ist ein zentraler Unterscheidungspunkt, den wir auch zu Friedrich Merz und der Merz-CDU haben. Und hier bringt Matthias Miersch die Erfahrung und die Qualifikation mit sich, genau in diesem inhaltlichen Feld und in dieser Auseinandersetzungslinie zu Hause zu sein, dort viel Expertise mit sich zu bringen und jemand zu sein, der auch deutlich sich von der Union und Friedrich Merz abgrenzt.
Der Jurist Miersch, bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzender, unterscheidet sich aber nicht nur von Merz, sondern auch von Olaf Scholz. Zumindest steht er deutlich weiter links als der Kanzler, für den er nun voraussichtlich den Wahlkampf organisieren soll. Miersch ist im Vorstand der parlamentarischen Linken. In der Vergangenheit war er nicht immer einverstanden mit Scholz' Kurs. Der werde sich auf ihn nun 100%ig verlassen können, so Miersch.
Aber wer mich kennt, und vielleicht bin ich deswegen auch ausgewählt worden, ich werde nicht bequem und ein einfacher Ja-Sager sein.
Es gehe ihm als Generalsekretär um politische Diskussionen. Die werde er auch mit dem Bundeskanzler führen, kündigte Miersch an. Keinen Diskussionsbedarf sieht er allerdings offenbar in Sachen Aufstellung für den Wahlkampf. Natürlich gehe er davon aus, dass der Kanzlerkandidat Olaf Scholz sein werde. Die Kampagne sei unter Kühnert auch schon sehr weit gedacht worden. Miersch Aufgabe wird es nun sein, die Partei so weit aufzustellen, dass sie auch bereit ist für den Wahlkampf.
Berichtet Katharina Hamberger. Und in unserem Podcast Der Tag spricht Josephine Schulz nach dem Rückzug von Kevin Kühnert mit einem Psychotherapeuten über die Frage, macht Politik krank? Den Podcast finden Sie in unserer DLF-App. Das Darknet ist allgemein ein Ort, auf dem sich Verbrecher aller Art tummeln, weil es eben unkontrolliert, sozusagen unterhalb des offiziellen Internets existiert. Und das macht es auch zum idealen Ort für den Austausch von kinderpornografischen Bildern und Videos. Nun ist der Polizei ein Schlag gegen ein sehr großes Netzwerk gelungen, in dem Gewaltdarstellungen gegen Mädchen ausgetauscht wurden. Johannes Hoppe.
Ihr könnt euch nicht verstecken. Nicht hinter vier Wänden, nicht hinter einem Pseudonym und nicht im Darknet.
Die Botschaft von NRW-Justizminister Benjamin Limbach ist deutlich. Die Ermittlungen sind ein Erfolg. Das bestätigt NRW-Innenminister Herbert Reul.
Diese Plattform ist seit 2019 ein Forum für Pädophilie gewesen, in dem sie ihre abscheulichen Fantasien ausgelebt haben. Und damit gehörte sie zu den aktuell am langlebigsten Plattformen dieser Art im Dunkeln.
Unzählige Bilder und Videos von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen seien dort verbreitet worden.
Übrigens in dem Fall ausschließlich von Mädchen. Auch der sogenannte Toddlerbereich gab es. Einzelheiten erspare ich Ihnen.
Heißt, die Kinder waren teilweise jünger als 3 Jahre. Die Beschuldigten, 7 deutsche Männer, sind zwischen 43 und 69 Jahren alt. 6 sitzen in Untersuchungshaft. Sie kommen aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern und 2 aus NRW. Und sie sind keine Unbekannten, so NRW-Innenminister Herbert Reul.
Diese Menschen haben sich als Bande zusammengeschlossen und diese Plattform organisiert. Selbst Videomaterial erstellt und das auch auf anderen ähnlichen Websites verbreitet. Und das trotz teilweise Vorverurteilung, trotz laufender Bewährung, trotz gerichtlich angeordneter Therapie.
Insgesamt wurden mehr als 1500 Datenträger sichergestellt. Allein auf einem Rechner waren etwa 3,4 Millionen Fotos. Belastende Arbeit für die Ermittler, berichtet der Duisburger Polizeipräsident Alexander Dieselhus.
Abends in den Feierabend zu gehen, nach vielen Überstunden oft und trotzdem zu sagen, wenn in diesen Festplatten, die ich noch nicht gesehen habe, der aktive Missbrauch ist, dann wird das Kind jetzt weiter missbraucht, weil ich nicht weiter arbeite. Was natürlich falsch ist, die Kolleginnen und Kollegen können nicht mehr als arbeiten. Aber dass man sich diese Frage stellt, sich Vorwürfe macht, sich das noch mehr unter Druck setzt, ist enorm.
Der Schlag gegen diese Plattform mit weltweit hunderttausenden Usern ist ein Erfolg für die Ermittler. Aber die Arbeit geht weiter. Denn die Beschuldigten sind wahrscheinlich nur die Hälfte der Drahtzieher hinter der Plattform im Darknet. Es liegt noch viel Arbeit vor den Ermittlern, glaubt NRW-Justizminister Benjamin Limbach.
Dieses unersättliche Verlangen nach immer neuen Bildern und Videos produziert immer neue Opfer. Und das macht den Konsum von Bild- und Videomaterial so gefährlich.
Gleichzeitig habe der Ermittlungserfolg einen großen Einfluss auf die Szene. Es werde darüber in der Community diskutiert, weiß Chefermittler Kai-Arne Geiler. Er hat abschließend eine Botschaft an die Nutzer.
Sie sind aktiv dabei, dieses Leid von diesen Kinderseelen zu fördern. Sie zerstören diese Kinderseelen. Sie machen nichts Gutes. Ich hoffe, dass Sie anfangen, darüber nachzudenken, dass die Angst, jetzt entdeckt zu werden, vielleicht tatsächlich mal zum Überlegen führt. Aber sobald wir da sind, dann besteht da keine Chance mehr. Also wenn, dann jetzt.
Ein Bericht von Johannes Hoppe aus Duisburg. Zum Jahrestag der Terrorangriffe der Hamas auf Israel hat es gestern in ganz Deutschland Demonstrationen gegeben. Die meisten Kundgebungen waren friedlich, auch in Berlin. Am späten Abend aber gab es Gewalt von Seiten pro-palästinensischer Protestierender. Sebastian Engelbrecht.
Etwa 250 pro-palästinensische Demonstranten versammelten sich in Berlin-Neukölln. Am späteren Abend eskalierte die Situation. Demonstranten warfen Steine und Knallkörper auf Polizisten. Nach Informationen des RBB zündeten etwa 50 Personen Reifen an und bauten Barrikaden. In einer Neuköllner Straße randalierten Demonstranten auf einer Länge von mehreren hundert Metern. Sie warfen ein Fahrzeug um und benutzten Schreckschusspistolen. In Sprechchören feierten die Teilnehmer der Kundgebung die Qassam-Brigaden, den militärischen Arm der Terrororganisation Hamas. Bei einer weiteren anti-israelischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg hatten Teilnehmer schon zuvor Flaschen auf Polizisten geworfen. Zudem hatten sie anti-israelische Parolen skandiert. Die Hamas-Terroristen wurden als Helden gefeiert. An der Demonstration nahm auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teil. Die Polizei setzte Reizgas gegen Demonstranten ein. Sie nahm bei beiden Kundgebungen Teilnehmer fest und überprüfte in 84 Fällen die Personalien. Zudem löste die Polizei einen Autokorso auf, der mit wehenden Fahnen über rote Ampeln gefahren sein soll. Auch hier kontrollierte die Polizei 40 Teilnehmer und leitete Bußgeldverfahren ein. Insgesamt sicherten 2000 Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern gleichzeitig die Gedenkfeierlichkeiten am Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel. Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch und Werner Graf, erklärten, sie hätten keinerlei Verständnis für diese Gewalt. Bei antisemitischen Sprechchören gäbe es nichts zu relativieren. In Berlin werde der Hass der Hamas auf die Straßen getragen. Dem stelle man sich als offene Gesellschaft entgegen, sagten die Chefs der Grünen-Fraktion.
Aus Berlin war das Sebastian Engelbrecht. Und währenddessen gehen die Kriege im Nahen Osten weiter. Israel hat seine Bodenoffensive im Südlibanon ausgeweitet und der Vizechef der radikal-islamischen Hisbollah kündigt an, er will weiterkämpfen gegen Israel. Aus Kairo, Sabina Mattei.
Der Termin von Naim Qassems Durchhalterede war nicht zufällig gewählt. Gleich nach dem Überfall der mit ihr verbündeten Hamas vor einem Jahr hatte die Hisbollah eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Im Fernsehsender der Miliz erklärte ihr Vizechef jetzt:
Wir werden weitermachen, uns opfern und geben, und ihr werdet die Schmerzensschreie des israelischen Feindes hören.
Zwar haben die israelischen Streitkräfte die mittlere und obere Führungsebene der Terrororganisation geschwächt. Heute meldeten sie wieder die Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs. Doch nach Qassems Worten ist die schiitische Miliz voll einsatzfähig. Der israelische Bodeneinsatz komme nicht voran.
Seht euch die Front im Südlibanon an. Haben die Raketenangriffe sich nicht ausgeweitet und viele israelische Städte und Siedlungen erreicht?
Wie zur Bekräftigung beschoss die Terrororganisation den Norden Israels gleich nach Qassams Rede mit mindestens 100 Raketen. Die meisten Geschosse wurden nach israelischen Angaben abgefangen. Zugleich erklärte der stellvertretende Hisbollah-Chef, die Miliz unterstütze die Bemühungen des libanesischen Parlamentspräsidenten um eine Waffenpause. Zu den Bedingungen äußerte er sich jedoch ebenso wenig wie zu der Frage, die nicht nur die Hisbollah-Mitglieder umtreiben dürfte, wer nämlich ihr nächster Anführer wird. Der Krieg mache die Wahl schwierig. Israel hatte Hassan Nasrallah Ende September bei einem Luftangriff auf das unterirdisch gelegene Hauptquartier in Beirut getötet. Der öffentliche Auftritt seines Stellvertreters diente aber wohl auch der Bekräftigung des Bündnisses mit Iran, der die Hisbollah finanziert, ausrüstet und trainiert. Teheran kündigte gerade einen neuen Verteidigungspakt mit seinen radikal-islamischen Verbündeten in Nahost an. Das israelische Militär weitete derweil seinen Bodeneinsatz im Libanon auf den Südwesten des Landes aus und setzte seine Luftangriffe auch auf Wohngebiete fort. Israel wirft der Hisbollah vor, dort Waffen zu verstecken. Zuletzt zählte das libanesische Gesundheitsministerium über 2000 Tote und fast 10.000 Verletzte seit Beginn dieses jüngsten Krieges. Dabei unterscheidet es nicht zwischen Milizionären und Zivilisten. Noch viel mehr Menschen sind auf der Flucht vor der Gewalt im Land. Dazu der Gouverneur von Beirut, Marwan Aboud.
Die Flüchtlingskrise im Libanon ist äußerst gravierend. Über 1 Million Menschen sind aus ihren Wohnorten nach Beirut und in andere Provinzen geflohen. Mehr als 200.000 sind allein in Beirut privat untergekommen.
Denn der marode libanesische Staat kann nur einen Bruchteil der Vertriebenen unterbringen und mit dem Nötigsten versorgen. Das Krankenwesen war schon vor dem Krieg angeschlagen. Die Weltgesundheitsorganisation warnte jetzt angesichts überbelegter Unterkünfte und Krankenhausschließungen vor dem Ausbruch von Krankheiten. Immerhin gelangen noch Hilfsgüter ins Land. Doch die Furcht und die Verzweiflung der Menschen im Libanon steigt.
Sabina Mattei berichtete. Der europäischen Autoindustrie geht es nicht gut. Das ist nichts Neues. Aus Sicht vieler EU-Staaten liegt das auch daran, dass China nicht fair spielt. Deshalb soll es ja bald Zusatzzölle geben. Heute hat das EU-Parlament debattiert, wie die heimische Autoindustrie wieder fit werden könnte. Klaus Remme.
Die europäische Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise. Darauf konnten sich wohl alle Redner in der Debatte einigen. Darüber hinaus gab es kaum Gemeinsamkeiten zwischen den Fraktionen. Für die Europäische Volkspartei erinnerte der CDU-Politiker Dennis Radke an seine Warnungen hinsichtlich des sozialen Sprengstoffs für hohe Kosten der Mobilität und der Konsequenzen für die Arbeitnehmer in der Branche. Kommissar Timmermans war der seinerzeit zuständige Kommissar.
Ich habe ihm damals schon gesagt, mit dieser Haltung wären Sie am Ende nur Populisten und Extremisten den Tiger in den Tank packen.
Möglicherweise dachte Radke an Töne, wie sie in der Debatte von Seiten der neu gebildeten Fraktion Europa der souveränen Nationen zu hören waren, hier durch den AfD-Politiker Siegbert Dröse.
Diese Kommission erklärt die Freiheit zum Feind und sagt der individuellen Mobilität den Kampf an. Diese Kommission will, dass wir Heuschrecken und Maden essen. Diese Kommission baut an einer widerlichen Dystopie.
Vernichtende Kritik an der Umweltschutzgesetzgebung der vergangenen Jahre kam auch durch die zweite neue Fraktion im rechten Spektrum, der sogenannten Patrioten für Europa. Für sie sprach der österreichische FPÖ-Politiker Roman Haider.
Der Green Deal wird als Leuchtturmprojekt der Dummheit und ideologischen Verblödung in die Geschichte eingehen.
Jens Giesecke von der Union forderte eine politische 180-Grad-Kehrtwende. Das Verbrennerverbot für 2035 müsse aufgehoben werden, nicht erst in 2 Jahren, sondern möglichst schon im kommenden Jahr. Kritik kam von Seiten der Sozialisten und Sozialdemokraten.
Colleagues here in this house that are lobbying for delays.
Wer jetzt beschlossene Gesetze rückabwickeln wolle, sei nur am kurzfristigen Vorteil interessiert, nicht an der Zukunft von Arbeitnehmern und Verbrauchern, so der Niederländer Mohamed Chahim. Die wahre Lösung sei, den umweltpolitischen Ehrgeiz beizubehalten und Kooperationen zu vertiefen. Er forderte, das Elektrofahrzeug Made in Europe wettbewerbsfähig zu machen, etwa durch Leuchtturmprojekte wie die Konzentration auf Investitionen in eine europäische Batterieproduktion. Das verringere auch geopolitische Abhängigkeiten. Für die Liberalen sprach unter anderem die FDP-Politikerin Svenja Hahn. Sie geißelte die in ihren Augen problematische Überregulierung durch die EU-Kommission.
Zölle in einer Branche werden diesen strukturellen Konflikt nicht lösen. Und wenn nur 10 von 27 Ländern aktiv für diese Zölle stimmen, ist das Risiko einer gespaltenen EU groß. Und dann ist der einzige Gewinner China.
Anders die Grünen. Bleiben wir stark in unserer Haltung zu Zöllen für Elektrofahrzeuge, die entgegen der Regeln subventioniert werden, forderte Sarah Mathieu aus den Niederlanden und ihr deutscher Amtskollege Michael Bloss ergänzte.
Wer so tut, als könnten wir einfach Verbrenner weiterbauen, der sagt nicht die Wahrheit, der streut den Menschen Sand in die Augen. Ja, Europas Automobilindustrie steckt in der Krise, aber das liegt am Verbrenner, nicht am E-Auto. Der Automobilindustrie geht es schlecht, weil sie zu viel auf den Verbrenner und zu wenig auf die E-Mobilität gesetzt haben.
Klaus Remme berichtete aus Straßburg. Und dort in Straßburg könnte es morgen ungewöhnlich laut werden im Europäischen Parlament. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will dort sprechen als amtierender Ratspräsident. Allerdings hat der Chef der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber, diese Ratspräsidentschaft einen Totalausfall genannt. Es dürfte eine heiße Debatte geben. Das alles reicht Herrn Orban aber nicht als Bühne, also hat er schon heute Nachmittag 2 Stunden lang eine Pressekonferenz gegeben. Unsere Korrespondentin Annabel Brockhus hat sich das angehört. Was war denn Orbans wichtigste Botschaft?
Ja, genau. Orban wollte heute einfach schon seine Inhalte platzieren, damit sie morgen nicht in Protestaktionen und in einer kritischen Debatte untergehen. 2 Stunden hat er mit internationalen Journalisten gesprochen und um vielleicht 2 seiner wichtigsten Botschaften rauszunehmen. Er hat seine umstrittene Friedensmission nach Russland und China verteidigt zu Beginn seiner Ratspräsidentschaft. Und hat gesagt, die EU würde mit ihrer Strategie den Frieden nur verzögern. Deswegen würde er nicht verstehen, warum seine Pläne nicht angenommen werden. Auch seine Migrationspläne und seine Migrationspolitik verteidigt er. Er sagte, kein Migrationspakt würde in Europa funktionieren, außer dass man die Menschen an den Außengrenzen aufhält und die Asylverfahren auch außerhalb der EU macht. Ungarn hatte ja auch angekündigt, aus der gemeinsamen Asylpolitik aussteigen zu wollen. Aus Sicht der EU-Kommission und europäischer Gerichte verstößt Orban ja auch schon gegen diese gemeinsame Asylpolitik und deswegen hat auch der Europäische Gerichtshof im Juni eine Strafe von 200 Millionen Euro gegen Orban verhängt, die er auch nach eigenen Worten nicht versteht.
Und diese anderen EU-Staaten und auch die meisten Parlamentarier, die werfen Orbán ja vor, seine Ratspräsidentschaft zu missbrauchen. Wie antwortet er denn darauf?
Ja, Orbán hat heute in der Pressekonferenz sehr offen gesagt, dass es sein Job sei, ungarische Interessen zu vertreten. Dabei soll ja der Vorsatz der Ratspräsidentschaft auch eine Vermittlerrolle sein in der EU. Und da war dann nur seine Antwort, naja, er hätte ja schon mal den Vorsitz der Ratspräsidentschaft gehabt, 2011, und danach hätte er keine Klagen gehört, deswegen sollten sich doch die anderen EU-Staaten auch einfach daran orientieren, an 2011. Er hat dann auch betont, dass Ungarn die EU gar nicht verlassen will. Er glaube an die EU, aber er will sie auch verändern. Er sieht da einen gewissen Wählerwillen, nicht zuletzt nach der Wahl in Österreich, wo die FPÖ gewonnen hat, dass die Menschen nicht mehr liberalen Parteien oder Parteien der Mitte zustimmen, was Migrations- oder Wettbewerbspolitik betrifft. Und diesen Menschen müsse man einfach zuhören und die EU müsse sich dann dementsprechend verändern.
Ganz kurz vielleicht noch, Sie haben mir vorher gesagt, dass der Umgang Orbáns mit der internationalen Presse durchaus interessant war. Wie müssen wir uns das Setting da heute vorstellen?
Herr Orbán hat sich 2 Stunden fast allen Fragen gestellt, die Journalisten stellen wollten, und war auch moderater, als er sich sonst gibt, als er zum Beispiel über die Migrationspolitik gesprochen hat. Nach wenigen Minuten gab es auch eine Störaktion von einem ungarischen Kommunalpolitiker aus der Opposition. Der hatte Orbán mit Geld beworfen und gerufen, für wie viel Geld Orbán das Land verkaufen würde. Das hat er dann versucht, mit einem Lächeln abzutun, dass man in Ungarn eben miteinander, eben anders miteinander umgeht, wenn man sich nicht einig ist. Und das war eigentlich so der Ton, dass er da versucht hat, etwas lockerer die Kritik wegzuwischen.
Danke, Annabel Brockhus, live aus Straßburg. Ein Beispiel für Ungarns Blockaderolle ist ein Kredit über 50 Milliarden Dollar, den die 7 führenden Wirtschaftsnationen gern der Ukraine zur Verfügung stellen würden. Aber warum das bisher nicht klappt und was das mit Viktor Orbán zu tun hat, erklärt Peter Kapern.
Brüssel-Beobachter kennen die unterschiedlichen Quoren, mit denen in der EU Mehrheitsverhältnisse beschrieben werden. Es gibt die einfache Mehrheit, die absolute und die qualifizierte Mehrheit, dazu die Einstimmigkeit. Und etwas, was in Zeiten der ungarischen Ratspräsidentschaft immer öfter zu beobachten ist, die Quasi-Einstimmigkeit, die Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni heute beim Treffen der EU-Finanzminister wieder mal ausmachte.
There was a quasi-unanimous support to the revision of the sanctions regime.
Eine quasi einstimmige Unterstützung für die Änderung des Sanktionsregimes hatte der EU-Kommissar in der Ministerrunde also ausgemacht. Quasi einstimmig, das heißt in diesen Monaten, alle sind dafür, alle außer Ungarn. Das Land, das die Ratspräsidentschaft innehat und damit eigentlich auf eine Rolle als Vermittler verpflichtet ist, blockiert also weiterhin das Kreditpaket, das die G7 für die Ukraine schnüren wollen. Zum Hintergrund. Im Juni beim G7-Gipfel in Italien hatten die Staats- und Regierungschefs beschlossen, der Ukraine Kredite im Umfang von 50 Milliarden Dollar, umgerechnet 45 Milliarden Euro, zur Verfügung zu stellen. Zins und Tilgung für diesen Kredit sollen dem Plan zufolge aus den Zinserträgen bestritten werden, die die eingefrorenen russischen Guthaben einbringen. Das Problem, auf dessen Lösung die USA aber pochen: In der EU müssen die Sanktionen gegen Russland, durch die das russische Staatsvermögen eingefroren ist, alle 6 Monate verlängert werden. Die US-Regierung will sich auf eine Mitbürgschaft für den Kredit aber erst einlassen, wenn diese 6-Monats-Frist auf 3 Jahre ausgedehnt wird. So will Washington den Einfluss der Putin-Freunde in der EU, also insbesondere Ungarns, minimieren. Was Paolo Gentiloni heute in Luxemburg noch einmal unterstrich.
This is a precondition for an involvement equal par of US in this operation.
Nur unter dieser Bedingung würden sich die USA zu gleichen Teilen am Ukraine-Kreditprogramm beteiligen, bestätigte der Kommissar. Das Ziel der EU sei es deshalb, dieses Problem bis Ende des Monats zu lösen. Neben ihm saß Michali Varga, der ungarische Finanzminister und derzeitige Ratspräsident, und erklärte Gentilonis Zeitplan umgehend für obsolet.
We believe that this issue should be decided after the US elections.
Ungarn wolle die Frage der Sanktionsdauer erst nach der US-Wahl entscheiden, und die finden nun mal erst Anfang November statt. Erst Ende November will die ungarische Ratspräsidentschaft dann das Thema wieder aufrufen, weil man erst einmal abwarten müsse, wie es in dieser Sache, gemeint ist Russlands Krieg gegen die Ukraine, weitergehe.
There are two absolutely different ways to solve this problem. One in direction to the peace and one to the war, continue the war.
Entweder Richtung Frieden oder mit fortgesetztem Krieg, so Minister Varga. Und so steht fest, einstweilen kommt die EU in dieser Frage über eine quasi einstimmige Position nicht hinaus.
Peter Kapern berichtete aus unserem Studio Brüssel. Das Schöne an der Nobelpreiswoche ist, man kann sich sicher sein, dass es jeden Tag wenigstens eine gute Nachricht in der Sendung gibt. Hier also die heutige. Der Nobelpreis für Physik geht an John Hopfield und Jeffrey Hinton. Sie haben die Grundlagen erforscht, die man heute für die Entwicklung künstlicher Intelligenz braucht. Pascal Kiss.
Immer wenn ich die Antwort auf etwas wissen will, frage ich einfach ChatGPT-4. Aber ich vertraue ihr nicht ganz, weil sie halluzinieren kann,
sagt Jeffrey Hinton per Telefon zugeschaltet. Kurz nach der Bekanntgabe des Nobelpreis für Physik. Seine Forschung und die Entdeckung des zweiten Preisträgers John Hopfield gelten als Grundlage für die rasante KI-Entwicklung in den vergangenen 2 Jahrzehnten, aber auch in den Jahrzehnten davor. Schon in den 1980er Jahren entwickelten beide Wissenschaftler die zentralen physikalischen Modelle für viele KI-Anwendungen.
Die haben schon ganz früh in den 80er, 90er Jahren die Grundlagen gelegt für künstliche Intelligenz. Und die tragen wir auch heute mit uns herum, mit dem Smartphone, die Gesichtserkennung und Spracherkennung.
Sagt Uwe Gradwohl, Leiter der SWR Wissenschaftsredaktion. Die meisten KI-Anwendungen basieren heute auf künstlichen neuronalen Netzen. Diese arbeiten ähnlich wie ein Gehirn. Das KI-Netz besteht aus verbundenen Knotenpunkten, wie das Netz von Neuronen, also Nervenzellen im Gehirn. Diese Knoten beeinflussen sich gegenseitig. Verbindungen verstärken sich oder schwächen sich ab. Der neue Nobelpreisträger Jeffrey Hinton sieht noch großes Potenzial.
Ich denke, sie wird einen enormen Einfluss haben. Es wäre vergleichbar mit der industriellen Revolution. Aber anstatt die Menschen mit physischen Kräften zu übertreffen, wird KI die Menschen bei den intellektuellen Fähigkeiten übertreffen.
Einer seiner ehemaligen Doktoranden, Ilya Satskiva, hat übrigens OpenAI mitbegründet und war damit bei der Entwicklung von ChatGPT direkt beteiligt. Die Entdeckungen der beiden Nobelpreisträger ermöglichen aber nicht nur KI-Chatbots, auch KI-Anwendungen zur Erstellung von besseren Klima- oder Wettermodellen arbeiten mit den neuronalen Netzen. Viel Potenzial. Und doch sieht der Informatiker Hinton zunehmend kritisch auf seine Entdeckung.
Unter den gleichen Umständen würde ich dasselbe nochmal tun. Aber ich bin schon besorgt, dass letztlich Systeme entstehen, die intelligenter sind als wir und irgendwann die Kontrolle übernehmen.
Viel Potenzial, aber auch Gefahren. Klar ist, das Zeitalter der KI beginnt gerade erst.
Berichtete Pascal Kiss. Ein Team von Klimaforschenden schlägt Alarm. Wenn die Staaten so weitermachen wie bisher, dann steuert die Erde auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu bis zum Jahr 2100. Eigentlich gelten höchstens 1,5 Grad als erträglich. Beteiligt ist an dieser Studie auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat heute gemahnt, die internationale Politik müsse umsteuern. Gabor Hallasch.
Es geht darum, den perfekten Sturm zu verhindern, sagt Annalena Baerbock. Und mit Sturm meint die Außenministerin in dem Fall, dass mehrere Krisen zusammenkommen. Also zum Beispiel ein Bürgerkrieg oder eine Dürre gekoppelt mit Naturkatastrophen, ausgelöst durch den Klimawandel.
Die Klimakrise verschärft bestehende Konflikte. Sie trägt massiv dazu bei, dass wir Flucht und Vertreibung haben und befördert damit die globale Instabilität.
Die Außenministerin stellte einen neuen Index vor, ein Projekt initiiert vom Auswärtigen Amt. Es handelt sich um eine Datenbank, die zum Beispiel vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung und von der Bundeswehr-Universität gefüllt wird. So ist zu sehen, wo sich Konflikte und Klimakrise verstärken und welche Länder besonders verletzlich sind. Es soll eine Art Frühwarnsystem sein. Die Außenministerin nannte ein Beispiel. Wenn sich die Erde um 2 Grad erwärmt, dann droht die Gefahr, dass 189 Millionen Menschen deswegen hungern. Erwärmt sich die Erde aber um 4 Grad, sind es schon 1,8 Milliarden Menschen auf der Welt, also jeder Fünfte.
20% der Bevölkerung mit humanitärer Hilfe über das Welternährungsprogramm zu versorgen, ich glaube, selbst die größten Idealisten wüssten nicht, wie sie das stemmen können.
Für Baerbock ist es deswegen auch im Interesse Deutschlands, frühzeitig und vorausschauend zu handeln. Darum wird es auch auf der nächsten Weltklimakonferenz gehen, im November in Baku.
Gábor Hallasch berichtete aus Berlin. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.